Ich habe in der letzten Zeit, in der Vergangenheit mit euch, mit uns, auch über den Bereich von Heilung gesprochen, weil das in unserem Land sehr stark vernachlässigt ist, wie viele Dinge auch. Und ich bin ja ein sehr starker Beobachter auch von Menschen. Und ich sehe so manches Mal, wenn Menschen leben, mich wundert es nicht, dass ständig Katastrophen im Leben sind. Weil im Prinzip sind wir, oder was im Prinzip, aber eigentlich sind wir eine, ob wir nun uns Pfingstler, Charismatiker, Evangelikal oder sonst irgendwie nennen. Also wenn man mal so ein bisschen unter das Volk Gottes reinschaut, dann stelle ich fest, dass wir, obwohl wir sprachenredend sind und all diese Dinge, oft sehr stark eine gottlose Gesellschaft und Generation geworden sind. Und es ist sehr betrüblich. Ich weiß, es könnte anders sein, wenn wir unser Vertrauen in den Herrn setzen und uns zu ihm stellen. Ich habe neulich darüber gesprochen, begegne deinem Arzt und sei gesund. Dann hatte ich gesprochen, glaube deinem Arzt und sei gesund. Heute ist das himmlische Brot und sei gesund. Ist das himmlische Brot und sei gesund. Es gibt jetzt keine spezielle Bäckerei dafür. Das ist schon mal fertig. Ist das himmlische Brot und sei gesund. Der Herr ist betrübt, er leidet darunter, dass es seinem Volk oft nicht so gut geht. Er hat es für sie erlöst, er geschaffen, er hat es für sie in die Welt gebracht. Er hat nicht nur Errettung in diese Welt gebracht, sondern er hat auch nicht nur Befreiung in diese Welt gebracht, er hat auch Heilung in diese Welt gebracht. Fürwahr, in seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Und ich spreche da nicht von irgendwelchen asketischen Übungen. Lass uns nur schön laut bekennen und schreien, ich bin geheilt. Unser Kopf hängt uns schief und sagt, ich bin geheilt. Davon spreche ich überhaupt gar nicht. Ich spreche nicht von irgendwelchen Proklamationen, die aus einer Verzweiflung oder Not heraus geschehen. Sondern ich spreche immer wieder, wenn ich von Proklamationen spreche, dann spreche ich von Proklamationen, die aus einer Beziehung mit unserem Herrn entstehen, aus einer persönlichen Beziehung mit Jesus. Also wenn man so schaut, oder sag mal so, manchmal bist du ja auch eingeladen, auch auf christliche Feste und Feiern. Und ich muss sagen, in der Regel ist es so, es gibt wenige Feste, christliche Feste, selbst christliche Hochzeiten. Es gibt wenig davon, wo Jesus der Mittelpunkt ist. Es ist einfach wenig geworden. Wir treffen uns in unseren Gemeindehäusern, in unseren Gemeinderäumen. Und da sind auch die ganzen Verse und Sprüche unserer Proklamation drin, auf den Flyern und sonst irgendwo. Aber ich stelle fest, dass der Herr gar nicht so drin ist. Ich kann dir nur sagen, wie es mir und Marita so geht, wenn wir auf so christliche Feste gehen, wo du ja natürlich manches Mal auch eine Amtshandlung vollziehen musst, darfst, kannst. Aber wo man so nach ein paar Stunden, jetzt ist mein Geist müde, jetzt ist mein Geist schwach. Weil es ist christlich, es wird das Tischgebet gesprochen, die Segnungen sind christlich, aber irgendwie, wie soll ich es bezeichnen? Es ist so wie eine weltliche Gesellschaft, über der steht charismatisch, pfingstlich oder sonst was. Ich sage nicht, dass es generell so ist, aber es ermüdet meinen Geist. Und ich denke immer so, wenn ich damit Marita, wenn wir dann von so einem Event, von so einer Party, von so einem Feier wegkommen, dann sind wir einfach mal froh, auch zwischendurch mal wo auszubrechen. Dann gehen wir einfach mal ans Auto, wo nebenan. Oder wenn du dann nachts nach Hause fährst, ist alles vorbei. Und Und dann fängst du erst einmal an, du merkst nur eins, du fühlst dich nicht wohl. Nein, es liegt nicht am Essen. Nein, es liegt nicht an dir, dass du jetzt das irgendwas isst. Aber die Atmosphäre, es gab in dieser Atmosphäre, in der du dich bewegt hast, nichts, was deinen Geist positiv berührt oder getränkt hat. Und dann weiß ich, wir fahren, wenn Marita und ich dann von so etwas nach Hause fahren, dann fahren wir nach Hause und dann sind wir vor, die Autobahn ist da und dann sitzt du da. Oh, Sharabakui, Amashana Guale Basuna. Oh, ich preise dich, Herr, und lobe deinen Namen, oh, Shamaratu. Ich preise deinen Namen, Herr, oh, und du merkst, es ist schon spät. Du musst auf den Verkehr achten. Aber du merkst, wow, auf einmal geht dein Geist. Er bekommt Leben. Es ist so, diese Feier hat es gemacht, dass du wie eine Pflanze im Topf bist, die kein Wasser mehr hatte und der Kopf hing runter. Aber im Auto sitzt du und Tambura Shagura Machanda Lebasai. Oh, Shamagiato. Viertelstunde später, 20 Minuten. Und es geht dir so gut. Und dein Geist ist wieder wie durchspült. Die Seele wird wieder erfrischt. Und du sagst, oh, wie schön, Herr, dass ich dich habe. Und dann fahren wir nach Hause und dann ist Worship im Auto, dann ist Lobpreis zu Gott, das Dank zu Gott. Und du kommst zu Hause an, es war ein langer Tag, aber zu Hause kommst du an, in deinem Geist, in deiner Seele erfrischt wie ausgeruht. Und ich lade dich ein zu dieser Beziehung mit Jesus. Ich weiß, auch von meinem Dienst her, ich werde in Situationen gerufen, du kannst es dir nicht immer aussuchen. Du hast auch als Pastor deine Verpflichtungen. Natürlich kann ich auch Nein sagen, aber du hast doch deine Verpflichtungen. Aber dieses, ich brauche das einzutauchen in Gott. Ich brauche es auch, wenn eine Feier irgendwo ist, dass es doch auf dieser Feier irgendwo Punkte gibt, wo ich sage, ich kann eintauchen in Gott. Und wenn ich dieses Eintauchen in Gott nicht habe, dann ist es, dann ist es, gib mir einen Kotzbeutel. Bring mir eine Tüte. Ist mir schlecht. Okay? Weil davon spreche ich. So. Und Menschen, die viel reden, Menschen, die immer blödes Zeug auch von sich geben, die machen sich krank in ihrer Seele und in ihrem Geist. Wir machen uns so oft selber krank. Und ich will dich heute bringen zu diesem Punkt, iss das himmlische Brot und sei gesund. Und ich spreche nicht nur körperlich, ich spreche auch davon, gesund in unserer Seele. Iss das himmlische Brot, sei gesund. Erfrischt werden im Geist. Den Herrn zu loben und zu preisen. Ich verstehe heute den David. Er sagt, 7-mal am Tag, o Herr, preise ich dich. Um Mitternacht, da sagte, stehe ich nochmal auf und preise dich. Denn meine Seele dürstet nach dir. Meine Seele dürstet nach dir. Meine Seele dürstet nach dir. Und ich frage es, hast du Durst nach Gott? Ich bete, dass der Heilige Geist heute Abend es bewirkt, dass du Durst kriegst nach Gott. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Wo werden wir denn Ruhe finden? Wir kennen doch all diese Sprüche. Meine Seele kommt nicht zur Ruhe, es sei denn, sie findet Ruhe in Gott. Wenn wir doch diese Sprüche glauben, dann frage ich mich, warum begeben wir uns dann nicht zu Gott, dass unsere Seele zur Ruhe kommt? Denn er ist es, der erquickt meine Seele. Er erfrischt meine Seele. Er macht lebendig meine Seele. Er baut sie wieder auf. Iss das himmlische Brot und sei gesund. Wenn wir hineinschauen in die Geschichte Israels, in 4. Mose 11, Vers 6, da bekommen sie Manna, Wachteln sind gekommen, ständig frisches Wasser, Quellen auf übernatürliche Weise geöffnet. Und es heißt, im Korintherbrief sagt der Apostel Paulus, der geistliche Fels, der mitfolgte, war Christus. Und sie tranken alle aus diesem Felsen. Aber bei den meisten, sagt Hebräer 3 und 4, nützt es nichts, weil sie es nicht glaubten. Hier in 4. Mose 11, Vers 6 heißt es, unsere Kehle vertrocknet. Gar nichts ist da, nur auf das Manna sehen unsere Augen. Nur auf das Manna sehen unsere Augen. Und als ich diesen Vers las, dann habe ich mich erinnert oder kam in meine Gedanken die vielen, vielen Aussprüche, wenn du Menschen dienen willst. Und nun bin ich ja schon ein paar Jahrzehnte im Dienst. Einen Spruch, den gibt es fast standardmäßig, wenn Menschen in Not geraten, sei egal welcher Art, ob psychisch, geistig, wie auch immer, egal welcher Art, wenn Menschen in Not geraten, und ich sage ihnen, du, schaue auf Jesus. Immer soll ich auf Jesus schauen. Immer sollen unsere Augen auf das Manna sehen. Hey Pastor, fällt dir nichts Besseres ein, als mich immer wieder zu Jesus zu schicken? Immer soll ich Jesus sehen. Immer soll ich Jesus sehen. Immer soll ich Jesus sehen. Was sagt Hebräerbrief, wenn Probleme und Schwierigkeiten im Alltag an uns herankommen? Dann lasst uns wegschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lasst uns wegschauen. Die Bibel sagt und Gott in seinem Wort sagt, du musst wegschauen von den Situationen und Umständen und hinschauen zu Jesus. Wenn meine Bibel mir sagt, ich soll hinschauen zu Jesus, dann kann ich dir doch auch nur sagen, schau zu Jesus. Ich kann doch nicht sagen, schau mich an und du wirst glücklich. Ja, natürlich erfreue ich dich manchmal auch und deine Seele macht einen Hopser. Aber das ist ja nicht ich bin ja nicht die Erfüllung deines Lebens. Ich bin ja nicht mal die Erfüllung des Lebens meiner Frau. Dazwischen, da ist immer noch Jesus die Nummer eins. Und wenn ich die Nummer eins bei Marita wäre und wenn sie bei mir die Nummer eins wird, dann haben wir beide ein Problem. Dann müssen wir wieder Ehe auf menschliche Ebene hineinbringen, auf menschliche Ebene führen. Aber Gott hat was Besseres für uns gedacht. Der Dritte in unserem Bund. Der Dritte in unserem Bund. Immer unsere Augen, immer nur Manna. Immer sollen wir auf Jesus schauen. Und immer sollen wir nur die Bibel lesen. Wofür haben wir einen Pastor? Was sagt er uns? Bete, lies die Bibel, schau auf Jesus. Kein Wunder, der hat sich die ganze Woche nicht vorbereitet. Dem fällt nichts anderes mehr ein. Wir sollen auf Jesus schauen. Ist das so einfach? Es ist so einfach. Es ist so einfach. Lass mich auf Deutsch sagen, was du anglotzt, wird dich prägen. Sage mir, mit wem du umgehst und ich sage mir, wer du bist. Immer dieses Manna. Du, Jesus, ist der Herr, dein Arzt. Ja, ja, ich verstehe schon, aber hast du nicht eine bessere Möglichkeit? Nein. Ich habe Ersatzmöglichkeiten, die dir helfen. Wenn du sagst, ich will nicht auf Jesus schauen, dann schicke ich dich zum Arzt, dann schicke ich dich zum Psychologen und zum Therapeuten oder wo immer es ist. Aber für mich ist Jesus mein Arzt und meine Anlaufstelle. Hallo. Und ich spreche nicht davon, dass wir nicht in Situationen kommen, wo wir uns durch unsere Gottlosigkeit vielleicht auch so weit hinaus katapultiert haben, dass wir oft erstmal zur Ruhe kommen. Ich stelle immer wieder fest, Menschen, die ihr Vertrauen in Jesus setzen, kommen aus der größten Psychose auch wieder heraus. Aber ich sehe solche, die sagen, ich brauche keinen Jesus, ich brauche nur meine Medikamente. Und ich sage auch nichts gegen Medikamente, sage ich überhaupt jetzt gar nichts. Ich sage nur dieses auf Jesus schauen. Und dann schauen sie nicht auf Jesus. Und sie bleiben krank und sie bleiben krank und sie bleiben elend und die Seele bleibt verzagt. Und man ist im Keller und man ist im Keller und man ist im Keller, weil man immer dieses Manna, immer dieser Jesus. Ich habe keinen Bock, immer auf Jesus zu schauen. Ich ja. Weil ich weiß, das ist der einzige Punkt und der einzige Ort, wo meine Seele gesund wird. Der einzige Ort, wo meine Seele gesund wird. Unsere Kehle vertrocknet gar nichts, ist da. Nur auf das Manna sehen unsere Augen. Pastor, immer soll ich auf Jesus schauen. Und dann sagst du noch, ich soll das Wort nehmen. Also ich habe keine Lust dazu. Und dann beruhigen wir unsere Seele mit irgendwelchen Champagnerergüssen aus dem TV oder aus dem Internet. Wir befriedigen unsere Seele kurzfristig, wie ein Mensch bei seiner Selbstbefriedigung. Man hat einen Moment vielleicht ein gutes, schönes Gefühl, aber man ist hinterher oft umso leerer. Also das Alte Testament sagt schon dem Volk Israel, und Gott sagt in 5. Mose 8,3, und er demütigte dich und ließ dich hungern. Er speiste dich mit dem Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, davon lebt der Mensch, 5. Mose 8,3. Davon lebt der Mensch. Er demütigte dich. Er speiste dich mit Manna. Aber er wollte dich auch erkennen lassen. Dieses irdische Manna wird dich nicht befriedigen. Und Jesus sagt weiter in Matthäus 4,4, er aber antwortet und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein wird der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Davon wird der Mensch leben. Hallo, er wird nicht vegetieren, er wird nicht hinkrebsen, er wird nicht durch die Lande kriechen, er wird davon leben, Zoe, Zao, Gottes Leben haben, er wird leben davon, er wird Energie haben, er wird wieder aufgebaut werden und der Geist, der vielleicht durch Dienst oder Situation oder wo immer du gewesen bist, der Geist, der sich wie ausgelutscht fühlte, aber wenn du dann zu dem Herrn schaust, und sagt, oh, ich preise dich, Herr. Robo Saragala Boschana. Und ich muss sagen, auch so eine Feier. Sie lautet aus, als Marita und ich so nach Hause fahren. Und ich wusste nur eins, oh, mein Geist braucht Erfrischung. Erfrischung, Erfrischung. Und da fing ich so an. Busubaba. Und dann stieg eine alte Hymne in mir auf. Ich weiß gar nicht mal welche jetzt, aber auf einmal diese Hymne, die mich so aus unserem Pfingstjubel, den wir ja hier gar nicht singen, und diese Hymne, die mich so erhob und aufbaute, und während ich diese erste Vers so summe, ich summe es so vor mich hin und summe es und ich merke, ich komme in himmlische Sphären. Und auf einmal rechts neben mir Beifahrersitz, da singt jemand die Überstimme mit rein und summt in diese Hymne mit rein. Und zusammen gehen wir und wir bewegen uns ruhig, ohne Schlagzeug, ohne Gitarre, ohne stimulierende Worship-Band. Du sitzt da und sagst, ich preise den Herrn. Und auf einmal ist dein Geist frisch und er wird frisch und er wird frisch. Und du sagst, oh, jetzt fühle ich mich wieder gewaschen. Jetzt fühle ich mich wieder sauber. Ja, die Menschen sind lieb. Die Menschen sind nett. Sie lieben dich auch alle. Aber vielleicht, wie wir das auf so Festen immer sehen, ich würde mal so sagen, fast 90% sind heute irgendwie charismatisch Zungenreden, aber gottlos. Einfach gottlos. Losgelöst von Gott. Und dann wundern wir uns, dass es unsere Seele krank ist. Dann wundern wir uns, dass es so schlimm alles ist. Aber dann, immer, wenn ich mich dann so fühle, ich weiß, wow, du hast jetzt viel abbekommen und du hast auch viel gegeben. Es sind viele Gespräche, wo du versuchst auch und auch weitergibst das gute Zeugnis des Glaubens. Du sprichst von unserem wunderbaren Herrn. Aber du weißt, du entlädst dich und du entlädst dich und du entlädst dich. Du brauchst es. Da kann mir niemand sagen, hey Herbert, geh noch dann das und oh, du kriegst jetzt noch was weiß ich, eine super Einladung dorthin. Nein, dann brauche ich nur eins, meinen Jesus. Ich brauche Jesus.
Ich brauche dann Jesus. Und das reinigt. Und dann spült der Heilige Geist dich durch. Und dann wäscht er dich wieder durch. Wow! Und du sitzt da und weißt nur eins, der Verkehr ist da. Es sind die Kolonnen von Autos da, aber du weißt nur eins. Oh, er ist hier. Im Kirchengebäude war er nicht drin. Aber hier im Auto, auf der Autobahn, da ist er drin. Da ist er. Welch ein Unterschied. Wo Jesus ist. Ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ja, was ist denn, was machen wir jetzt mit dem Brot? Suchen wir uns einen neuen Bäcker oder was, wie wollen wir die Sache erledigen? Johannes 11, 35, 48 und 51 sagt, Jesus spricht zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Nie mehr dürsten. Entweder sowas ist möglich oder er hat gelogen und Jesus gehört in die Hölle. Wenn das nicht stimmt, was er gesagt hat, dann ist er der größte Lügner, der auf der Weltbühne herumgelaufen ist, der je erschienen ist. Wenn das nicht stimmt, dass unser Durst wirklich nachhaltig, dauerhaft bei ihm gestillt werden kann, wenn das nicht stimmt, wenn wir das nicht erleben können, dann pfeif auf diesen Jesus, schmeiß ihn raus, verbrenn deine Bibel. Zieh sie im Klo ab, verwende sie für Zigarettenrehen. Verwende sie, um deinen Holzkohlengrill anzuzünden. Verwende sie, wirf sie auf den Müll. Wirf sie in den Papiercontainer. Lass den Müllabfuhr ihnen sorgen. Aber weißt du, meine Bibel, die landet dort nicht, weil ich habe erfahren, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Das steht in meiner Bibel, das habe ich erlebt und das lebt in meinem Herzen. Und jedes Mal, wenn der Durst aufsteigt, weil du dich verausgabt hast, dann gehe ich zu dieser Quelle und sage, oh Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Und dann füllt er dich wieder. Und dann wirst du wieder satt. Und dann grünst du wieder. Und dann blühst du wieder. Und dann bringst du Frucht. Das ist mein Jesus. Und es heißt, wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt. Dieses glaubt, da heißt, da steht in einer Form geschrieben, du, der immer in diesem Glauben ist, er begibt sich nie daraus. Ständig lebt er in diesem Glauben. Ständig ist er dabei. Und ständig sagt er, Jesus, du bist der, der meinen Hunger stillt. Jesus, du bist der, der meinen Durst stillt. Ein lineares, durchgehendes Moment. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. An ihm glauben, an ihn hängen, sich mit ihm verbinden. Und er sagt, wenn du so bei mir bleibst, ich stille all deinen Hunger und ich stille all deinen Durst. Ich stille ihn. Denn ich bin das Brot des Lebens, sagt er in Johannes 11, 48. Und Vers 51 nochmal, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Und wer von diesem Brot, wie wir in Vers 35 hatten, wer da kommt, den wird nicht hungern. Wer mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Wow! Ist das denn wahr, was in der Bibel steht? Ja, aber wenn wir doch halb verhungert und halb verdurstet wie ein Elender durch die Wüste kriechen und denken, wo kriege ich Wasser her? Und wir finden kein Wasser. Dann sind wir doch irgendwo am falschen Ort, am falschen Platz. Denn Jesus sagt, wenn wir an ihm hängen und wenn wir durchlaufen, im Glauben an ihm bleiben, dann wird dein Durst gestillt, dein Hunger wird gestillt und du wirst Leben im Überfluss haben. Denn Johannes 10, Vers 11, er sagt, ich bin gekommen, dass sie Leben und Überfluss haben sollen. Leben und Überfluss. Nicht Leben und Kleckerei. Nicht Abfälle. Ist es denn nicht so, dass in unserem Land vielfach wir nur noch den Abfall der Predigten zu uns nehmen? Der Pastor soll ja von der Frucht deines Landes als erster essen, sagt die Bibel. Das heißt, das, was ich predige, das soll zuerst ein Teil meiner selbst sein. Aber wenn ich das esse, dann ist das schon gebraucht. Alles, was bei dir ankommt, habe ich schon mal gelutscht, gegessen, getrunken. Ich frage mich, wollen wir immer nur die angelutschten Lollis der Pastoren weiterlutschen? Oder wollen wir zu Jesus kommen und sagen, ich will dich direkt anschauen. Ich will mit dir leben. Weißt du, ich will mal sehen, was der Pastor heute bringt, wo immer es war. Sehen, was er heute bringt. Ich will dir etwas sagen. Es ist ganz egal, was er bringt. Wie kühn er ist, wie mutig er ist, wie geisterfüllt er ist oder wie laut oder wie leise er ist. Aber auch vielleicht ist er der letzte Kracher, der an den Boden gehört. Es ist ganz egal, wie dein Pastor ist. Das darf niemals dein persönliches Sein mit Jesus beeinflussen. Denn du musst selber essen und kauen und trinken. Und andere wieder dazu führen, dass sie auch wieder selber essen und kauen und trinken. Es ist nicht genug. Natürlich geben wir der Welt Zeugnis von unserem Glauben, von unserem Erleben mit Jesus. Aber das ist nicht genug, dass die Welt nur unsere abgelutschten Lollis kriegt. Nein, wir müssen sie dazu bringen, dass sie in den Himmel gehen, dass sie zu Jesus gehen und sich selbst dort ihr frisches Brot und ihr frisches Wasser holen. Das müssen wir tun. Und egal, wie ich bete, ob ich viel bete oder wenig bete, ob ich viel predige oder wenig predige, egal ob ich viel Bibel lese oder wenig Bibel lese. Das hat nichts mit deinem persönlichen Leben zu tun. Das, wie stark du gesättigt wirst, das, wie stark dein Durst gestillt ist, hängt einzig und allein davon ab, wie du selber bei der Quelle trinkst und von dem Brot des Lebens Jesus Christus isst. Ich kann ein gottloser Pastor sein. Aber wenn ich die Wahrheit predige, kannst du das aufgreifen und sagen, ich gehe in das Leben und ich werde trinken. So, den wird nie mehr dürsten. Entweder wir glauben das. Oh, Johannes 6, was habe ich denn da gemacht? Johannes 6, Vers 35, ja? Ah, genau, da habe ich mich vertan. Johannes 6, 35, 48, 51. Wer mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Wird nie mehr dürsten. Wird nie mehr dürsten. Wird nie mehr Durst haben. Entweder das ist die Wahrheit oder es ist nicht die Wahrheit. Wenn das nicht die Wahrheit ist, ich sage es noch einmal, schmeiß deine Bibel weg. Denn wenn das nicht stimmt, dann stimmt alles andere eventuell auch nicht. Schmeiß sie weg. Entweder das stimmt, und wenn das nicht stimmen sollte, hast du keine Garantie, ob das andere stimmt. Aber der Herr wacht über seinem Wort. Und er sagt, die Summe meines Wortes ist Wahrheit. Und es steht für mich eines klar und fest. Es steht so geschrieben. Es steht geschrieben in dem Buch meines Gottes, in dem Brief meines Gottes an dich und an mich. Da steht geschrieben, wenn du an mich glaubst, linear, ständig, ununterbrochen, mit mir zusammengehst, immer unaufhörlich, geradlinig mit mir läufst, dein Durst wird gestillt werden, du wirst nie mehr Durst haben. Ich glaube das. Und ich erlebe das. Und ich genieße es. Und ich bin es müde. Ich bin es müde, Menschen animieren zu wollen. Komm du, mach doch. Geh mal zu Jesus. Geh mal zu ihm. Immer dieses Manna. Immer dieser Jesus. Schick mich aber zu Jesus. Das erinnert mich. Manchmal, glaube ich, sind wir vielleicht Jahrzehnte immer Babys. Als ich junggläubig war und in einer Notsituation zu meinem Pastor kam, ich sagte, Pastor, ich brauche ein Wort. Denn das war damals, sah es so aus, Mensch, die Marita, die geht mir flöten. Da könnte noch was schief laufen. Und bis Gott hinterher sagt, du gibst sie mir ganz ab. Aber da war ich noch nicht so weit. Da war ich jung bekehrt. Na gut, ein Jahr schon. Aber ich habe den Pastor, und der Pastor, ich habe ein Riesenproblem. Was sagst du mir? Ja, sagte der Herr, gib mir ein Wort für dich. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Er war am Telefon. Gedacht habe ich, man sollte ihn echt erwürgen. Ich habe eine Not und er sagt, bei Gott finde ich Hilfe. Aber was erwarten wir denn? Was erwarten wir? Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Naja, ich war stumm. Das hat er vielleicht doch gemerkt, ja. So, du weißt ja, wenn der nächste an das Gegenüber sagt, hallo? Hallo? Ja? Tiefgründiges Wort. Nein. Meine Seele. Und er sagt, Herbert, hör mir zu. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Ja, aber meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Nach Luther hat er das gelesen. Ja, aber meine Seele, das ist gut, wenn manchmal Leute nur bis zum Ja, aber kommen. Dann verausgaben sie sich auch nicht so sehr. Ja, aber meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Ja, aber. Ja, Herbert, gleich, jetzt gehst du zu Gott. Deine Seele wird stillen Gott, der dir hilft. Der regelt das. Gott sei Dank war ich so gescheit und habe das gemacht. Manchmal brauchst du schon ein bisschen Überzeugungskraft. Meine Seele stille zu Gott, der mir hilft. Und Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Du wirst nicht mehr Hunger haben, wirst nicht mehr Durst haben. Nie mehr. Wie stark. In Psalm 107, Vers 20 heißt es, er sandte, also Gott sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Und Johannes 1, Vers 14 wird es dann diese Verheißung Tatsache. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen, als einzig Gezeugten vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Das, im Psalm wurde es versprochen, dass er sein Wort schickt und es heilt. Damals im Alten Testament hat Gott sein Wort ausgesprochen über die Gläubigen, die zu ihm kamen. Und die alttestamentlichen Gläubigen erlebten Heilung. Nehmen wir nur Psalm 103. Der da alle deine Gebrechen heilt oder der all deine Krankheiten heilt. Und da heißt es wörtlich, der deine Krankheiten Heilende. Und dieser Satz steht so da, er hat in der Vergangenheit dich geheilt, er wird dich heute heilen, wenn du es brauchst, und er wird dich auch morgen heilen. Wann immer du es brauchst, er ist permanent, linear, durchgehend, der deine Krankheiten Heilende. Aber wir müssen uns schon in die himmlische Wortklinik hineinbegeben, denn er ist das Wort, er sandte sein Wort und heilte sie. Und dann heißt es, dass Jesus dieses Wort war und unter uns wohnte, Fleisch wurde. Dann sehen wir in Offenbarung 19, ich sah den Himmel geöffnet. Und Vers 11, 12 und 13. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, der heißt treu, der heißt wahrhaftig. Er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Das Diadem ist so ein Stirnreif beim Altertum, das Zeichen der Königswürde. Also er hat viele Diademe, viele Zeichen seiner Königswürde. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur selbst. Und er ist bekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Das Logos des Theo. Das Logos des Theos. Das Wort Gottes. Wenn wir es mit der Bibel zu tun haben, wenn wir es mit Gottes Wort zu tun haben, dann haben wir es mit Jesus zu tun. Dann haben wir es mit Jesus zu tun. Verstehst du, dass der Teufel es hasst wie die Pest, wenn du deine Nase in deine Bibel steckst? Er mag es nicht. Er wird dir die schönsten Fernsehprogramme vor deine Augen führen. Und er wird deinen seelischen und fleischlichen Gelüste hochschrauben und sagen, das brauchst du, damit du in dieser Welt auch irgendwie up to date bist. Denn du könntest ja was verpassen. Denn wenn du die Ungläubigen evangelisieren willst und du kennst nicht jeden Krimi und jede Geschichte und jedes Ding, wie willst du dann mitreden können? Weißt du, selbst wenn ich all diese Nachrichten nicht schaue und nichts weiß, weißt du, dass ich mitreden kann? Weil das Evangelium ist die Kraft Gottes, die da gegeben ist und gekommen ist, um Menschen zu retten, zu heilen und zu befreien. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Nicht Kojak ist die Kraft Gottes. Nicht dein Internet ist die Kraft Gottes. Auch Facebook ist. Facebook ist für viele der Gläubigen ein Unheil, weil sie ihre Zeit vergeuden. Statt mal eine Zeit mit Jesus zu verbringen, verbringt man seine Zeit vor dem viereckigen Kasten, bis man selber viereckig ausschaut. Hallo. Ich bin ja auch ein Internetnutzer und ich genieße es ja auch, dass du nicht mehr per Esel deine Post irgendwie transportieren musst. Das ist schon eine tolle Sache. Du Mausklick und dein Brief ist sonst irgendwo. Natürlich ist er auch überall in der Welt irgendwo mal greifbar. Das ist ja, dürfen wir ja auch nie vergessen. Aber, versteh mal, wir unternehmen so viele Dinge, um uns irgendwie zu beruhigen, um uns irgendwie zufriedenzustellen. Ja, es kann die Geißel sein, dass ich ständig meine, ich muss Verwandte besuchen oder ich muss Freunde besuchen. Der Teufel, der wird dir eine Nadel in deine Arschbacke stecken und er wird sagen, du musst rennen, denn ich kann es mir nicht erlauben, du blöder Christ, dass du in die Bibel schaust. Und dass du mal ruhig bei Gott bist. Ich kann mir das nicht erlauben. Denn wenn du deine Nase in die Bibel steckst und wenn du mit Jesus Gemeinschaft hast, dann wirst du diese Welt verändern. Das darf nicht sein. Und dann laufen wir mit der Nadel im Hintern. Und wir lassen uns treiben und treiben und treiben. Und noch mehr Job und noch mehr Arbeit und noch mehr Überstunden. Und noch mehr dies und noch mehr jenes. Und irgendwann stehen wir an der Himmelspforte. Wie ein Hund, der von der Jagd zurückkommt. Das hat Gott nicht für uns gedacht. Hat er nicht für uns gedacht? Deine Hütte, dein Haus, dein Garten. Und sollte die Wiederkunft Jesu geschehen in der Hocherntezeit deiner wunderbaren Gurken und Zucchinis, du wirst sie nicht mitnehmen, die bleiben auf der Erde. Selbst dein teurer Rasenmäher, der bleibt mitten im Garten stehen. Wenn der Herr kommt, da kommt nichts mit. Und dein schönes Auto, das kann doch nicht sein, gerade habe ich noch frische Reifen aufgezogen. Das Ding kann doch nicht hier bleiben. Ich sag dir eins, das bleibt hier. Das bleibt hier. Egal was du machst, es bleibt hier. Ja, aber ich habe mir doch gestern ein schönes Kleid gekauft. Das wollte ich morgen anziehen und jetzt kommt heute die Erdrückung. Das bleibt hier, glaub's mir. Es gibt keine extra Transportgesellschaft für deine wichtigen irdischen Klamotten. Gibt's nicht. Und du kannst auch eine lange Kette nehmen und einen Anker in deine Mauer im Haus verankern und dein Haus an das Bein binden und dann immer in dem Bereich rumlaufen. Du kannst die Kette auch sehr lang machen, aber eins sage ich dir, wenn du entrückt wirst, das Haus hängt nicht mehr dran. Es hängt nicht mehr dran. Wirst nicht mitgenommen. Wird nicht mitgenommen. Alles, es ist doch vergänglich. Es ist doch vergänglich. Es ist doch vergänglich. Und ich will dir auch etwas sagen. Ich sage es euch, auch das betrifft besonders euch junge Leute. Manche von euch verbringt stundenlang im Internet. Facebook und wer kennt wen und all diesen. Ich hätte bald gesagt Scheiß. Aber für manche von euch ist es Scheiß geworden. Weil es euer Leben beschissen macht und beschissen aussehen lässt. Du hast keine Zeit für Jesus, aber dafür hast du Zeit. Du hast keine Zeit für Jesus, aber endlos Computerspiele, dafür haben wir Zeit. Wir wollen den Himmel haben, aber wir wollen nicht mit dem Himmel auf der Erde leben. Das funktioniert nicht, meine lieben Freunde. Wer den Himmel hier erleben will, muss auch hier auf der Erde im Himmel leben. Und wenn du hier auf der Erde nicht im Himmel lebst, da kannst du deine Fußnägel rundwachsen lassen, wie du willst, und deine Locken drehen, so viel du willst. Du wirst erfolglos sein. Und du wirst nicht befriedigt sein. Du wirst nicht satt werden. Du kannst deinen Urlaub planen und du kannst durch die Welt reisen und du kannst was nach Untersee und Übersee reisen, wo immer du hin willst. Du wirst dort nicht die Erfüllung deines Lebens finden. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Er sandte sein Wort und heilte sie. Was haben wir neulich gelesen? Heilung ist unter dem Schatten seiner Flügel. Und ich spitze das mal so an. Heilung ist nicht unter dem Schatten von Facebook und Internet. Ja, ich sage, wir benutzen es, wo der Heilige Geist sagt, dass wir es tun sollen. Aber ein Großteil von euch, ihr nutzt diese Dinge und ihr habt überhaupt keine Erlaubnis von Gott, es zu tun. Deshalb sieht euer Leben auch so furchtbar aus. So leer und so öde. So leer und so öde. Da ist keine Heilung. Hilfe kommt von dem alten Gott, nicht vom neuen Internetzugang. Und ich nutze es. Und ich bin ein Mensch, ich nutze das. All das Moderne und die Technik, ich nutze es. Und wenn etwas Neues kommt, ich will es wissen. Ich will es wissen.
Und da ich ja schon ein älterer Jahrgang bin, frage ich Leute, die sich auskennen. Ich sage, erklär mir es, wie funktioniert das, wie läuft das? Ist das was Brauchbares für mich? Taugt das was? So, ich will das wissen. Und ich nutze die Dinge, die zu nutzen sind. Aber auch darüber ist immer noch der Herr mein Gott. Und wenn er sagt, mach die Kiste aus, dann machst du sie aus. Und wenn der Herr sagt, komm, schalt ihn aus oder bring ihn in die Ruhephase, Ruhepause, dein PC und bete einfach mich an. Ja, gleich, Herr. Es ist gerade so interessant im Chat. Du schalte jetzt aus. Ich möchte dich erfrischen. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte dir Gutes tun. Ja, Herr, gleich. Aber Evangelisation ist wichtig, Herr. Das solltest du eigentlich wissen, Herr. Ich muss noch gerade ein paar Videos downloaden, die ich ja noch missionarisch verschicke. Der Herr sagt, mach es aus. Verstehe, wir sagen Herr. Was sagt Jesus? Was nennt ihr mich? Herr, Herr. Und tut nicht, was ich euch sage. Warum nennt ihr mich Herr? Wenn du nicht tust und wenn ich nicht tue, wenn wir nicht tun, was Jesus sagt, dann ist, dass wir ihn Herr nennen, ein ganz billiges Blabla. Ein billiges Blabla. Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch gebiete? Warum nennt ihr mich Herr? Entweder bin ich dein Herr und du tust, was ich sage, oder ich bin nicht dein Herr. Das ist doch der Punkt. Aber bei meinem Herrn ist frisches Wasser. Bei meinem Herrn ist Leben. Bei meinem Herrn ist Erfolg. Bei meinem Herrn ist Glück. Bei meinem Herrn ist Heilung und Wiederherstellung. Heilung finden wir unter dem Schatten seiner Flügel. Guck die alten anderen Predigten von vorher nach. Da ist Heilung drunter, Wiederherstellung unter dem Schatten deiner Flügel. Das Wort Gottes ist uns zur Heilung gegeben. Die Bibel sagt, also im Anfang war das Wort, das Logos. Und das Logos war bei Gott. Und Gott war das Logos. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Johannes 1, fortfolgende. Und dann sagt er, dieses war am Anfang bei Gott. Und alles ist durch dieses Logos geschaffen. Und ohne dieses Logos ist auch nicht eines geschaffen, was geschaffen wurde. Alles ist durch das Logos, durch dieses Wort geschaffen. Und Jesus von Jesus sagt, er ist das Logos Gottes. Die Person Jesus ist identisch mit seinem Wort. Die Bibel, die wir haben, diese Bibel, die zeigt mir, wer Jesus ist. Wie ich mit ihm leben kann, wie ich ihn finden kann, wie ich meinen Hunger stillen kann, wie ich dranbleiben kann, wie ich meinen Durst stillen kann, dass mich nie wieder dürstet. Das finde ich in diesem Logos. Das ist das Logos. Unsere Bibel ist das geschriebene Wort Logos. Das ungeschriebene geistliche Logos ist die Person Jesu Christi zur Rechten des Vaters. Es ist identisch. Dieses Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wenn wir dieses Logos lesen, dann sagt Gott, dass es in unserem Leben, in unserer Seele Heilung und Wiederherstellung bewirkt, in unserem Körper Heilung und Wiederherstellung bewirkt, dass dieses Wort in Verbindung mit dem Heiligen Geist uns von neuem geboren werden lässt. Ihr seid nicht wiedergeboren aus vergänglichen Dingen, aus Gold und Silber, sondern wiedergeboren durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Durch dieses Wort, durch dieses Logos sind wir wiedergeboren. Durch dieses Logos werden wir geheilt, durch dieses Logos werden wir gestärkt, durch dieses Logos werden wir auf die Höhen Gottes gebracht, durch dieses Logos erfahre ich und finde ich heraus, ja, ich kann auf den Berg Gottes, das heißt, umschrieben, ich kann in die Beziehung, in die Gemeinschaft mit Gott gehen, aber wer darf auf diesen heiligen Berg gehen, die heilige Hände haben und ein unschuldiges Herz? Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Jemand sagte mir neulich, du weißt, Herbert, ich sehe Gott nie, ich erfahre Gott nie. Ich sage, dann reinige endlich dein Herz. Mach endlich dein Herz sauber, denn meine Bibel sagt, wer ein sauberes Herz hat, der wird Gott schauen. Hallo. Der wird Gott schauen. Und dann lasst uns aufhören mit der Vermessenheit. Bei mir stimmt das nicht, bei mir ist das nicht. Also ich habe neulich meinem Mann gesagt, dir fehlt eigentlich nicht noch mal Wort Gottes, dir fehlt vielleicht, bevor du reinkommst, wirklich mal der Hosenboden voll. Ich sage, es ist unmöglich, wie du dich benimmst, Gott gegenüber.
Gott ist doch nicht unser Sugar Daddy, er ist doch nicht unser Bengel, den wir hin und her schicken. Gott, lauf mal da und Gott, lauf mal da. Hat nicht funktioniert, Gott. Was mal? Ich denke, das steht geschrieben. Richtig, es steht geschrieben. Säubert ihr Hände, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, damit ihr endlich mal wieder ungetrübt in Gottes Beziehung kommen könnt. Und dass ihr Heilung und Wiederherstellung empfangen könnt. Denn sein Name ist das Wort Gottes. Und wir gehen zum Schluss in Sprüche noch einmal rein. Sprüche 4, 20, 21, 22. Mein Sohn, merke auf meine Worte. Auf meinen Logos, meine Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht von deinen Augen weichen, das heißt, lies es. Bewahre sie im Innern deines Herzens, das Hebräische sagt Murmles. Ja, Herr, ich fühle mich schwach, wenn Marita und ich, wenn wir so aus einer Feier herauskommen, dann fühlst du dich manchmal, wie ich schon sagte, Aber dann weiß ich eins, ich fange an zu murmeln. Budiasgabe, singend ist durch bei, du bist meine Stärke, Herr. Oh Herr, jetzt erfrischst du mich. Jetzt bin ich hier im Auto und jetzt erfrischst du mich. Oh, Shakarabasuta. Budabasai. Verstehst du? Ich habe leise auf meinem Sitz gesungen und gemurmelt. Aber das greift über. Marita murmelt und singt mit. Und auf einmal, oh, so schön gewaschen. Oh, so schön sauber. Oh, es ist alles, der Himmel ist klar. Alles, was so an Befleckung dann und über dich gestülpt wird und was du hörst und welch ein Unsinn oft geredet wird und dann, oh, aber dann bist du duschen. Ich nenne das himmlisch duschen. Himmlisch duschen. Oh, Ramashoko, Rabasinda, Labokoro, Bosana, Halabashi, dich preise ich, Herr. Ich bin froh, dass mein Name im Lebensbuch steht. Ich bin froh, meine Augen werden dich sehen und von hierher empfange ich dich und von hierher erlebe ich dich. Weißt du, wir haben doch keine tote Religion. Aber wisst ihr, was ich auch feststelle? Und das betrübt mein Herz sehr. Marita ist noch mehr sogar als mir. Also sie nimmt das sich noch mehr zu Herzen. Wir haben tatsächlich im Großteil in unserem Land, im christlich-charismatischen Lager, eine Totenreligion. Einfach eine Totenreligion. Über 40% der Pfingstgemeinden, BFP-Gemeinden, wo Leute nicht mehr im Geist getauft sind. Wo Leute nicht mehr erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Weißt du, das ist mehr als ein Erdrutsch. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Und alle sind selig humanistisch weg. Und auf unseren theologischen Seminaren, statt Theologie, kriegst du oft nur noch Humanismus beigebracht. Ich finde immer schrecklich. Leute, die aus einer Gemeinde kommen, die gut im Glauben standen, schick sie eine Zeit auf eine Bibelschule. Da sind sie verseucht. Manche vom Glauben abgefallen. Die Tage rief mich jemand an und sagt, ich bin kurze Zeit jetzt am Theologie studieren. Herbert, was soll ich machen? Mein Glaube ist fast weg. Ich sage, brich es ab, hau ab. Nimm die Füße unter den Arm und hau ab. So einen Scheiß musst du dir nicht reinziehen. Natürlich ärgern sich Leute darüber, wenn ich das sage. Aber soll ich dir mal was sagen? Es ist mir schnurzegal. Weißt du, was mich ärgert? Dass sie meinen Gott ständig so beleidigen. Dass sie meinen Vater ständig so beleidigen. Dass sie meinen Herrn ständig beleidigen und dann nicht erleben, was im Wort steht und dann ist Gott noch schuld. Er ist nicht schuld. Es steht geschrieben und die Bibel sagt, wer da Glauben hat wie ein Dämpfkorn, der wird Berge versetzen, der wird Dinge erleben. Kann es sein, dass wir so weit weggerutscht sind, dass sogar das Senfkorn verschwunden ist? Glaube ist keine Leistung. Und ich sage es noch einmal, Glaube ist keine Leistung. Und ich sage es noch einmal, Glaube ist keine Leistung. Es ist ein Geschenk von Gott. Er hat allen, so steht es geschrieben, dasselbe Maß des Glaubens gegeben. Allen. Nur die einen arbeiten darin, laufen darin und die anderen nicht. Und das ist der Riesenunterschied. Die einen laufen darin, die anderen nicht. Und das ist der Unterschied. Das sind die Katastrophen des Lebens. Wenn du das anschaust in unsere Gesellschaft hinein, Wir haben ja unter Christen schon zum Teil mehr Ehescheidungen als unter Nichtchristen. Jung verheiratet Paare. Am Standesamt, bis der Tod uns scheidet. Ein Jahr, zwei später. Manche haben es noch nicht mal ein Jahr geschafft. Sagt, ich habe einmal jemand erlebt, die haben es eine Woche geschafft, da waren sie geschieden. Verstehst du? Weil man so fürchterlich gottlos ist. Aber weißt du, warum man auch seinen Ehepartner einfach verlässt und geht? Weißt du warum? Das nennt man treulos, oder? Dass die Ursache ist, und das habe ich den Herrn gefragt heute, auch auf dem Nachhause, auf der Autobahn, was ist denn bloß mit den christlichen Ehepaaren los? Dass sie sich doch nicht die Treue halten. Dass sie nicht zusammenbleiben, so wie es sie es gesagt haben, in guten und in schlechten Tagen. Was ist nur los, Herr? Der Herr sagt, es ist nur das Ergebnis ihrer Treulosigkeit mir gegenüber. Du siehst, dass diese Leute mit mir nichts am Hut haben. Sie sind treulos. Sie haben eine Blindenstockreligion. Eine Blindenstockreligion. Dass sie sich auseinandergehen und wieder jemand anders suchen und den Nächsten ins Unglück stürzen, hat mit der Gottlosigkeit des Herzens zu tun, mit der Treulosigkeit Gott gegenüber. Genauso wie man seinen Ehepartner wegschmeißt, schmeißt man auch Gott weg, wenn es nicht mehr so passt. Hallo? So schmeißt man Gott weg. Genauso. Der Herr sagt, das ist der Auswuchs der Treulosigkeit. Sie sind mir gegenüber treulos und zueinander auch treulos. Treulosigkeit ist auf ihre Stirn geschrieben. Treulosigkeit. Und es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Ich sagte, als ich bei einer Trauung mal zugegen war, da hat dieser Geistliche, der die Trauung vollzog, er hat dann zu dem Ehepaar gesagt, bevor ich euch frage und ihr euch das Ja-Wort gebt, ich werde es fragen mit guten, schlechten Zeiten und so weiter, egal welche Situation kommt. Und er sagt, ich will euch eins sagen, bevor ihr Ja sagt. Ich will euch sagen, du heiratest heute auch den, der er mal sein wird. Der er mal sein wird, muss nicht mehr unbedingt der sein, den du heute anhimmelst und mit dem du hier am Altar stehst. Das kann ein anderer sein, der kann vielleicht gemein sein, der kann vielleicht aber auch noch liebevoller werden, es kann alles mögliche. Du heiratest auch den, der er jetzt noch nicht ist. Du heiratest heute den, der er auch mal sein wird, selbst wenn er dir nicht gefällt. Haben wir nicht versprochen, in Krankheit und Tod und Not, also in Krankheit und Not will ich bei dir sein? Was ist, wenn der Ehepartner krank wird und sich vielleicht nicht selber helfen kann? Ist er dann zu einer Wegwerfware geworden? Ich frage uns das. Kann ich ihn dann einfach wegwerfen? Stell dir vor, du wärst krank. Kann dein Ehepartner, hättest du Gefallen daran, wenn er dich wegwirft? Verstehe, du heiratest auch den, der er mal sein wird, in Jahren oder Jahrzehnten. Den heiratest du. Und dem versprichst du, hat der Geistliche damals gesagt, dem versprichst du, egal wie du mal sein wirst, du bleibst mein Mann. Du bleibst meine Frau. Fand ich sehr stark. War übrigens ein katholischer Priester. Bei Pfingstlern hört man sowas nicht. Wir sind ja schon teilweise fast zu einer Versuchen-wir-es-mal-Mentalität übergegangen. Das ist nicht Gott. Treulos Gott gegenüber, treulos zueinander. Du kannst das anders. Wenn ich nicht treu zu meiner Gemeinde bin und zu meiner Gemeinde stehe, ist nur ein Ausdruck dessen, dass du treulos auch gegenüber Gott bist. Gar keine Frage. Das ist eine Lebensart, treulos zu sein. Eine ungöttliche, eine zerstörerische. Mein Sohn, merke auf meine Worte. Neige dein Ohr zu meinen Reden. Das macht ihr jetzt schon eine ganze Weile heute. Ihr neigt das Ohr zu den Reden. Aber lass sie nicht von deinen Augen weichen. Lies es. Ihr lest es auch. Ihr habt es die ganze Zeit hier vor Augen. Dank PowerPoint-Präsentation. Bewahre sie im Innern deines Herzens. Murmle es. Und dann kommt eine Verheißung. Wenn wir das Wort so nehmen, es hören, es lesen, es sprechen, es genießen, es singen vielleicht, wie auch immer. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch.
Eine andere Übersetzung sagt Medizin für ihr Fleisch. Gibt es hier irgendwelche Leute, die heute Abend noch Fleisch über ihre Seele und Geist haben? Wir alle haben Fleisch. Ich spreche nicht von fleischlich. Davon gibt es bestimmt auch einige. Ich spreche von Fleisch. Hier. Vom Fleisch spreche ich. Wenn wir im Wort, im Logos sind, das bringt Heilung fürs Fleisch. Medizin. Wenn du irgendeine Not hast, du alle, hat schon mal jemand in seinem Leben von euch eine Kopfschmerztablette genommen? All die anderen, Herr, da beten wir, dass sie ihre Lüge vergeben. Nein, okay. Ja. So. Aber du nimmst diese Tablette. Du glaubst dieser Beschreibung, dass da tatsächlich ein Mittel drin ist, Wirkstoffe gegen sind, die dir deine Kopfschmerzen beseitigen. Und du schluckst das. Du glaubst dieser Beschreibung. Und du glaubst Pharmakonzernen, die dich, wo immer sie können, bescheißen und belügen. Und eins musst du wissen. Weißt du, was Pharmakonzerne nicht wollen? Absolut nicht wollen, dass du gesund bist. Denn dann gingen sie pleite. Pharmakonzerne hassen Gesundheit. Die Aktien würden in den Keller fallen. Pharmakonzerne lieben nicht, dass du gesund bist. Sie bringen sogar Viren und Bakterien hinein, die die Schweinepest verursachen und all diese Dinge, damit sie Seren verkaufen können. Ist ja alles. Die Viren musste man ja erstmal schaffen, um die Leute dann zu verseuchen. Gott sei Dank wurde es ja im großen Stil verhindert. Aber Pharmakonzerne, die wollen nur eins, Dollar und Euro. Das wollen sie. Aber nicht deine Gesundheit. Denn von dem Moment an, wenn du ein gesunder Mensch bist, nix da Kohle. Und wenn alle Menschen schnell gesund, wir ganz schnell pleite. Sie wollen nicht deine Gesundheit. Aber er, der Herr, der ewige Gott, unser Logos, er will, dass wir gesund sind. Ich bin der Herr, dein Arzt, der dich heilt. Da kommt, ich bin der Pharmakonzern, der dich krank liebt. Aber Jesus, ich bin der Herr, dein Arzt, der dich heilt, der dich gesund macht, der da heilt all deine Krankheiten. Heilung ist unter dem Schatten seiner Flügel. Und wenn du dein Ohr zu meinem Wort, zu meinem Logos neigst, wenn du es dir anhörst, es dir reinziehst, wenn du das liest mit deinen Augen und wenn du es anfängst, oh ja, danke Herr für dein Wort und dass es Heilung bewirkt. Ich spreche nicht, oh, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Nirgends steht geschrieben, nimm einen Presslufthammer. Nein, Herr, ich bin unter deinem Schatten, bei dir berge ich mich. Und so wie man die Kopfschmerztablette nimmt und die Wirkung einsetzt und die Kopfschmerzen weniger und weniger und weniger werden. So, wie sie weniger werden. So, du nimmst Gottes Wort und was geschieht? Es fängt an, Heilung sich in dir auszuwirken. Deine Muskeln werden wieder gestärkt. Deine Venen, deine Arterien, sie werden wieder sauber. Dein Hirn wird endlich mal wieder richtig durchblutet. Und wenn du viel Wort in dich hineinnimmst, auch all den Müll und Dreck, den du via Internet und TV dir reingezogen hast, da kommt dann mal so eine Festplattenreinigung. Viele müssen wirklich Funktion C, eine Volllöschung in ihrem Hirn haben. Und dann wirklich volles Programm Gottes Wort. Was meinst du, wie schnell du veränderst würdest? Du würdest so schnell verändert werden. Leben sind sie denen, die sie finden. Leben sind sie denen, die sie finden. Wer in meinem Wort sucht, sagt Sprüche, darin, Sprüche 3, darin gräbt wie nach Schätzen, der wird Verständnis finden, der wird Klugheit finden, der wird weise werden und der wird die Furcht des Herrn verstehen. Ich kann dir Furcht des Herrn nicht beibringen. Die Furcht des Herrn kommt, während wir das Wort studieren. So steht es in der Bibel. Wer im Wort des Herrn ist, fürchtet den Herrn. Und seine Kinder haben eine Zuflucht. Wie stark.
Und er nahm dieses Wort und er sagt, das ist Heilung, Medizin für dein Fleisch. Und wenn wir jetzt gleich auch in die Anbetung zu Gott gehen und ihn verherrlichen, denn er ist würdig, verherrlicht zu werden. Und wenn wir es bei dem Bild bleiben, Herr, ich begebe mich unter den Schatten deiner Flügel. Ich bewege mich, ich bleibe bei dir und ich komme zu dir. Und vielleicht bist du aus der Beziehung, aus der Gemeinschaft mit Gott rausgegangen. Irgendwo auf dem Weg bist du abgeglitten. Vielleicht bist du auch heute Abend hier oder hörst im Internet die Predigt und bist noch nie beim Herrn gewesen. Dann bitte ich dich, komm heute in eine enge Beziehung zu diesem Herrn, zu Jesus. Er ist das Logos, sein Name ist das Logos, das Wort Gottes. Sein Name ist das Wort Gottes. Immer wenn du deine Bibel liest, ziehst du dir Jesus rein. Dann ziehst du dir Jesus rein. Hey, du sagst mehr von dir, Herr. Im Chorus singen wir es, oh, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir. Aber mehr kriegen wir, wenn wir in das Logos gehen. Und es lesen und es auswendig lernen, dass uns parat ist. Denn es wird vielleicht mal eine Stunde kommen, da wird man dir nicht mehr erlauben, eine Bibel mitzunehmen oder zu tragen. Und die Zeiten, diesen Zeiten gehen wir auch in Europa entgegen. Da musst du dir gar keine Illusion machen. Aber dann wirst du nur überleben mit dem, was du da gelesen, gelernt und auswendig gelernt hast. Und ich lerne immer noch auswendig und auswendig und inwendig und auswendig und inwendig und auswendig und inwendig. Weil dieses Wort ist mein Leben und es ist meine Kraft und es ist, stillt meinen Durst, es stillt meinen Hunger, es macht meine Seele ruhig und zufrieden. Und wenn die Stürme kommen, oder wie haben wir letztes Jahr, letzten Monat den Monatsspruch gehabt, da ist da, wer so im Wort ist, der ist wie am Wasserbach, die Dürrezeiten kommen, die Hitze kommt und manches andere kommt, aber er ist unerschütterlich, weil er am rechten Fleck ist, weil er am richtigen Platz ist. Ich wünsche dir Heilung. Ich wünsche dir Heilung. Das Wort, lass es nicht, lass meine Reden nicht von deinem Ohr weggehen, nicht von deinen Augen. Bewahre sie im Innern, murmle sie. Ja, Herr, du bist mein Arzt. Und wenn du heute Abend krank bist und du gehst vielleicht auch noch krank nach Hause, wir haben in der letzten Zeit oft erlebt, wie die Leute hier im Gottesdienst geheilt wurden, aber selbst wenn du krank nach Hause gehen solltest, und ich wünsche dir, dass das heute Abend nicht so ist, aber wenn du gehst, dann fange an, mal deinen Körper mit der Salbe des Logos zu behandeln und zu bearbeiten. Ja, meine Seele erfreut sich an dir, o Herr. Roboshi karabasondo loboso, du bist mein Herr. Ja, du bist mein guter Hirte. Du bist meine grüne Aue. Du bist all das, was ich brauche. Jesus, du bist mein Brot, von dem ich mich ernähre. Jesus, du bist der, den ich brauche. Den meine Seele ersehnt. Den meine Seele sucht. Jesus, der bist du. Ich brauche dich so sehr. Und weißt du, je mehr du Jesus kennenlernst und je näher du ihm kommst, umso hungriger und durstiger wirst du und sagst, oh, ich brauche noch mehr. Du wirst so ein richtiger Nimmersatt. So wie einer sagt, ohne Döner kann ich nicht mehr leben. Ich brauche jeden Tag mal Döner für dein Fleisch. Aber deine Seele und dein Geist, die kannst du nicht ernähren mit Döner. Und deine Seele und dein Geist werden von Döner auch nicht schöner. Nein, nur das Wort Gottes macht dich lebendig und heil und frisch und schön. Und dann wird deine Seele wie ein bewässerter Garten sein, steht geschrieben. Oh, wie ein bewässerter Garten. Und es wird lieblich sein. Und dann heißt es, Frieden, die Fülle wird sich in dir mehren. Das Wort bringt Frieden. Frieden, die Fülle wird sich mehren. Willst du mehr Frieden? Geh mehr ins Wort, mehr zu Jesus, mehr in seine Gegenwart und weniger Schrott. Weniger, wer kennt wen? Wir kennen die halbe Welt, aber wir kennen Jesus nicht mehr heute. Und wenn Facebook und wer kennt wer dich hindert, kill es von deinem Computer, schmeiß es runter, du brauchst diesen Dreck dann nicht. Wenn du nicht mindestens so viel Zeit mit Jesus verbringst, wie bei wer kennt wen und Facebook, dann bist du wirklich falsch gepolt. Dann bist du falsch gepolt. Ich sag das ganz klar. Und du kannst sagen, lass ihn mal reden. Ja, ich rede, und ich gehe und ich sättige mich und ich hole mich und ich hole mir bei ihm und ich werde satt und ich werde satt und ich werde satt und ich habe danach wieder Hunger. Wenn ich heute Abend nach Hause fahre, weißt du, was ich dann habe? Nach einem Gottesdienst, in dem du auch Kraft und Power verloren hast, da gehst du nach Hause und sagst, oh mein Jesus, du bist da, Herr. Du bist da, Herr. Das wird schon nach dem Gottesdienst, ihr kennt das ja. Nach dem Gottesdienst, da bin ich schon wieder sehr hungrig. Und dann laufe ich hier durch die Gänge oder laufe irgendwo oder bin im Büro. Warum? Meine Seele hat Hunger, mein Geist hat Durst, ich brauche wieder frisch, ich brauche wieder frisch, ich brauche wieder frisch, ich brauche es immer wieder frisch. Das ist beim Essen auch, ich mag nicht jeden Tag Pommes. Ist ungesund. Vor allem am besten noch so viel gleich im Voraus, so viel kochen, dass man sie jeden Tag ein bisschen warm machen kann. Am besten noch die Soße, Ketchup, Mayonnaise auch schon gleich drauf und dann auch immer jeden Tag mit warm machen. Ist lecker, ne? Aber weißt du, manche leben nur, sie kriegen eine Predigt serviert und dann die ganze Woche ist Funkstille. Und dann geht es uns nicht gut. Und ich habe das durchlebt. Ich habe auch diese ganze oberflächliche Gottlosigkeit gelebt. Und ich war immer unerfüllt. Immer unerfüllt. Immer unerfüllt. Bis ich mich mal so richtig an die Quelle gehangen habe. Da gehe ich nicht mehr weg. Da gehe ich nicht mehr weg. Da gehe ich nicht mehr weg. Nein, da gehe ich nicht mehr weg. Weil unter dem Schatten seiner Flügel ist Heilung und da ist Leben und da wird mein Durst und mein Hunger gestillt. Und da habe ich Gemeinschaft und Beziehung, wie sie mir der beste Ehepartner auf der Welt nicht bieten könnte. Und trotzdem ist es schön, einen Ehepartner zu haben und mit ihm zu sein. Aber was die beste Ehe kann nicht ersetzen, diese Beziehung mit dem Herrn. Kann es nicht ersetzen. Kann es nicht ersetzen. Unmöglich. 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 Vater, ich bete zu dir. O Rabakuta Shanamasea. Heiliger Geist. Beim Petrus krähte der Hahn. Und der Petrus kehrte um. Vielleicht war es ein Kikeriki, das ich hier heute von mir gegeben habe. Aber ich denke, es war mehr. Aber dieses Kikeriki hat damals den Petrus in die richtige Position, an den richtigen Ort gebracht. Heiliger Geist, ich bitte dich. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst. Und heute Abend, Heiliger Geist, dass du kommst und Menschen davon überführst, überzeugst, meine Brüder und Schwestern überzeugst und überführst, sich wirklich an dich zu hängen, Jesus. Sich an Jesus zu hängen, mit Jesus zu sein. Auch die im Internet, Herr. Ich segne sie und ich bete für die Menschen, die dort im Internet die Predigt hören, Woche für Woche. Überall auf der Welt, Herr, wo immer sie sind, ich segne sie, ich segne sie. Und ich bete, Herr, dass sie in eine lebensverändernde Beziehung mit dir kommen. Und dass sie dieses Erlebnis machen, diese Erfahrung machen und in diesen Zustand hineinkommen. Der Herr stillt meinen Hunger und der Herr stillt meinen Durst und niemals mehr werde ich von der Seite meines Herrn weichen. Ich bete, Herr, dass du in unserem Land eine Revolution entfachst. Ich bete, Herr, dass all diese Gottlosigkeit auch unter Pfingstlern und Charismatikern und Evangelikalen, dass das einfach erschüttert wird. Erschüttert wird und Menschen zu dir laufen und rufen und schreien. Ich bete das für unsere Darmstädter Allianz, Vater, dass unsere Gemeinden erschüttert werden. Und dass ein Schrei in diesen Allianzgemeinden geht. Dir zu begegnen, mit dir zu leben. Wie wollen wir dieser Welt Wasser geben? Lebendiges Wasser, wenn wir es selber nicht haben. Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Heiliger Geist, ich vertraue dir, dass du ein gutes Werk hier machst. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Und ich weiß, dass du es willst, mehr als ich es mir überhaupt je wünschen könnte. Ich weiß es. Und doch, Herr, sind wir oft so stur. Und ich denke an die Sturheiten meines Lebens. Ich danke dir heute, dass du mich überwältigt hast, dass du mich überzeugt und überwältigt hast. Halleluja. Halleluja. Halleluja.